Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Lieber Herr Welzer, worüber denken Sie gerade nach?
Oh, ich denke sehr viel über Demokratie und Politik und Wirkungsweise von Populismus nach, weil ich gerade mit meinem Sohn durch die USA reise, vorwiegend durch ländliche Räume, also nicht durch die Städte. Und das ist schon ziemlich interessant zu sehen oder zumindest den Eindruck zu bekommen, dass die Wahl schon so gut wie entschieden ist, also pro Donald Trump, und dass die Wirkungsweise, wieso das so erfolgreich ist, die wird einem auch so ein bisschen klarer als aus der fernen Perspektive aus Deutschland. Und über solche Sachen denke ich natürlich ganz zwangsläufig hier gerade nach.
Haben Sie Beispiele, was Sie da jetzt schon so an Szenen erlebt haben, wo man vielleicht merkt, dass das, was in Kalifornien, in New York, in Washington besprochen wird, einfach ganz weit weg ist von dem, was, ich sage es jetzt mal überspitzt, die einfachen Leute irgendwie in den Midwest States denken und erleben?
Naja, also das ist ganz einfach so, dass eben das, was uns im Grunde genommen unter der Fragestellung Politik interessiert, nämlich große, komplexe Zusammenhänge, Wechselwirkungen, lange Zeitdauern und so weiter, eigentlich gar nicht die Dinge sind, die hier in der politischen Debatte eine Rolle spielen. Man muss dazu sagen, dieses Land ist natürlich extrem nationalistisch und deshalb ist das allergrößte Thema, wer tut was für das amerikanische Volk und wer tut nichts dafür. So ganz einfach, ja. Und da ist man natürlich sofort schon bei Trump, weil Make America Great Again und alles das ist natürlich genau das, was die Leute überzeugt. Und es läuft tatsächlich auf dieser einfachen Ebene. Ja, wer ist schuld an der Inflation? Wer sorgt für Arbeitsplätze? Wer sorgt dafür, dass die Migration eingedämmt wird und sonst was? Alles diese Themen, die im Grunde genommen die klassischen Populismus-Themen sind, die sind hier sehr en vogue. Und man versteht auch, wenn die Leute einem Beispiele geben, wieso das eigentlich alles so einfach ist. Also es wird sozusagen alles, was komplex ist und groß ist, wird runtergebrochen. Und dann gibt es was total Interessantes, was ich hier erst richtig verstanden habe, dass die Zurechenbarkeit des Politischen auf eine Person, auf das Handeln einer Person, die sagt, ich lasse das hier, ich werde den Leuten mal zeigen, was ein vernünftiger Deal ist. Ich zeige den Leuten, was Fairness ist. Mich interessiert es nicht, was irgendein Präsident da zu sagen hat oder sonst was. Also die Zuspitzung und Kristallisierung des ganzen politischen Handelns auf eine Person, das ist das große Erfolgsgeheimnis. Ja? Was auch ziemlich spannend deswegen ist, weil Demokratie ja so nicht funktioniert. Sie funktioniert ja als Verfahren, als komplexes Geflecht von Aushandlungsprozessen, als Kompromissbildung und funktioniert ja letztlich in Form einer Anonymisierung, also der Nichtzurechenbarkeit von Entscheidungsstrukturen. Und das Gegenteil ist der Populismus und der funktioniert anscheinend wahnsinnig gut hier.
Ich habe mal eine Reise gemacht, auch durch Wyoming, Kansas, South Dakota und so, also ganz diese Staaten. Und das war in der ersten Amtsperiode von Donald Trump. Und das war so eine politische Reise. Das heißt, da hat man auch alle möglichen irgendwie politischen Stationen auf jeder demokratischen Ebene kennengelernt. Und da kam ich auch irgendwie sehr städtisch, progressiv, liberal irgendwie daher und muss sagen, dass ich in dieser ganzen Redneck-Szenerie irgendwie sogar einen Charme gefunden habe. Und ich will das gar nicht verklären auf eine Art und Weise, dass ich das irgendwie relativiere, was die da wählen und wie menschenfeindlich das ist. Aber ich hatte das Gefühl, dass das, was alles aufladbar ist mit autokratischen, feindseligen Bildern, dass das einen philosophischen Untergrund hat, der eigentlich liberalistisch ist. Also da waren viele Leute irgendwie mit Grund und Boden und die gesagt haben, ja, wir wollen auch nicht, dass es da Waffen in den Grundschulen gibt und so, aber es ist einfach etwas anderes, ein Waffengesetz für New York oder Los Angeles zu schreiben oder es durchzusetzen in Wyoming, wo wir halt alle riesen Farmen haben und auf ganz viel Hektar irgendwie 1000 Gewehre von unseren Uropas noch verteilt sind und die alle irgendwie zu registrieren, das ist einfach, das geht an etwas vorbei, was man quasi in Los Angeles oder in New York denkt. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, gibt es eine Politik Begriff, der auch irgendwie sehr mündig und aufgeklärt sein kann, wenn er bedeutet, der Staat soll mich in Ruhe lassen. Er soll nicht sich dort einmischen, wo wir es hier gerade gar nicht brauchen, wo er uns nicht unterstützen kann. Und da hatte ich das Gefühl, da wird es irgendwie gefährlich, weil ich in vielen so einzelnen Gesprächen das Gefühl hatte, ich sehe das ganz genauso. Und wir reden ja viel auch über irgendwie Demokratie in Deutschland und wie der journalistische Apparat da versagt. Also es gibt Automatismen, die jetzt schon Demokratie auf irgendeine Art und Weise sabotieren. Und manche Leute merken das und haben da, finde ich, ein gesundes Widerstandsgefühl. Und dann ist der gefährliche Kipppunkt aber, dass genau an dem Punkt der Populist es ja abgreift und
Das ist es.
jemand Gesundes es nicht abgreift. Aber
Das ist
deswegen,
es.
deswegen war ich, da habe ich viel gelernt auch über so eine Reise von den Leuten.
Ja.
Ich habe die nicht alle für dumm gehalten, wie Liberale
Ja.
manchmal über sie sprechen.
Ja. Aber genau das ist der Punkt. Also ich glaube, das ist, dass man hier, wenn man hier durchs Land fährt, ganz genau versteht, wie Populismus funktioniert, warum er funktioniert und man versteht, und dann kann man den Transfer zu unserer Situation in Deutschland oder anderen europäischen Ländern machen. Man versteht dann, wieso der klassische politische Apparat und die Parteien überhaupt kein Rezept haben, dagegen vorzugehen. Darüber haben wir ja schon häufig geredet. Also das Versagen gegenüber der Eindämmung der AfD und so weiter. Und man versteht das ganz genau, weil über diese Schiene der direkten Ansprache, des Reklamierens von Lösungskompetenz, des sich nicht Interessierens für komplexe Zusammenhänge und des prätendierten Machens oder so. Das trifft genau auf ein Bedürfnis von Leuten, die sagen, das ist hier alles ganz schwierig und es könnte aber ganz einfach sein. So, und dann tritt jemand auf, der das verkörpert. Und dann sind aber auch alle unangenehmen Eigenschaften von so einer Person gleichgültig, wenn man sagt, okay, aber der macht was. Und es gibt in dem Zusammenhang, finde ich total interessant, die New York Times hat eine Umfrage gemacht, wie die Regierungszeit von Trump gegenüber der von Biden bewertet wird. Und da stellt man fest, also erstmal ist die Zahl horribel. Es gibt 42% der Befragten, die die Regierungszeit von Trump super fanden und dann aber nochmal 20% dazu, die das neutral finden. Also so, ja, war okay, war nicht besonders schlimm. Das heißt, zwei Drittel der Leute haben eine Tendenz zur Zustimmung. Und diese Werte sind viel höher als unmittelbar nach der Regierungszeit von Trump. Das heißt, in der Erinnerung hat sich unheimlich viel verklärt bei der Sache. Und auch die Person hat sich in den Perspektiven der Befragten verändert. Und bei beiden ist es vollkommen anders. Da finden nur 30% die Regierung gut. Ja? Und das ist was total Verrücktes, weil jetzt ja diese paradoxe Situation eintritt, dass jemand zur Wahl steht, deren Regierungszeit viel positiver wahrgenommen wird jetzt Jahre danach als in Echtzeit. Und sowas hat es ja auch irgendwie noch nicht so richtig gegeben als Phänomen. Das ist eine total verrückte Geschichte. Und die Leute, die das positiv finden, die benennen genau die Punkte, über die wir jetzt gesprochen haben. Und sagen, ja, der hat ja was gemacht und wirtschaftlich war total super. Und die hängen das auch auf an solchen Sachen, wie zum Beispiel, das wusste ich gar nicht, dass es zu Beginn der Corona-Pandemie Schecks gegeben hat, die vom Präsidenten unterschrieben waren. So, und das ist natürlich, wenn man das sich vergleicht mit der komplizierten Verrechnung, wenn Bundesbürger irgendwas erstattet bekommen, das kriegen die ja gar nicht mit. Das geht halt irgendwie über die Steuererklärung ein Jahr später oder was. Und niemand merkt, dass eigentlich, dass da Milliarden bewegt worden sind. Und hier ist natürlich die coole Nummer, du kriegst persönlichen Scheck vom Präsidenten. Bingo, ja. Und das merken die Leute sich natürlich 4 Jahre später oder 3 Jahre später und sagen, ja, haben damals diesen Scheck gekriegt. Das ist ja was, ja. Und das ist alles im Grunde genommen so einfach. Aber gleichzeitig wirklich die Sozialpsychologie des Populismus, die man da studieren kann.
Da gibt es ja viele andere Beispiele, dass man dem Deutschen nachsagt, sobald er ein Kind bekommt, bekommt das Kind als erstes eine Steuernummer oder dass quasi bei uns die Willkommenkultur ja gar nicht da ist, während wenn man eingebürgert wird in Kanada, gibt es erstmal ein großes Einbürgerungsfest und nicht da irgendwie der grimmige Beamte, der einem da irgendwie das Behördenschreiben rüberreicht. Also, dass man da ein bisschen an den Formen feilen könnte, irgendwie, das erscheint mir irgendwie logisch. Aber für mich ist die Frage, ist es irgendwie sowas Infantiles am Ende des Tages, wo man irgendwie so Beziehungsformen finden kann, die irgendwie glaubwürdiger sind und die näher sind? Oder hat es am Ende doch auch was mit einem inhaltlichen Dogma zu tun? Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen ja vor allem mit dem Iran-Anschlag auf Israel beschäftigt. Da haben wir ja auch wieder alle Europäer gedacht, wir machen eine liebe, warme Iran-Politik, das wird schon gut gehen, so wie wir uns auch bei Russland ge irgendwie geirrt haben. Und am Ende des Tages gibt es jetzt wieder die Leute, die sagen, nee, das war eine verklärte Art und Weise, wie wir, weiß ich nicht, feministische Außenpolitik gewaltfrei machen können. Eigentlich müssen wir wieder zur Abschreckung und eigentlich zu harter Machtpolitik zurück. Also ist es vielleicht auch einfach ein sehr hartes Dogma, wo die Trumps dieser Welt gerade sich vielleicht auch im Recht befinden?
Keine Ahnung. Ich würde das so nicht sagen. Ich würde sagen, dass, und auch dieses Thema haben wir schon häufiger besprochen, dass Politik, so wie sie sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt hat, eine sehr starke Wunschdenkenpolitik gewesen ist. Und das Wunschdenken dadurch unterfüttert gewesen ist, dass es eine Weile sehr profitabel funktioniert hat. Also zum Beispiel bei der Energiepolitik. So, und dass die Realitätsprüfung, auf welchen Fundamenten steht man da eigentlich, zugunsten des Wunschdenkens nicht erfolgt ist. Und das betrifft ja übrigens nicht nur, was weiß ich, die Illusionen über Russland oder die Illusionen über den Iran. Es betrifft auch die Rolle der USA, um auf das Thema wieder zurückzukommen. Also seit der ersten Obama-Administration ist glasklar gewesen, dass die außenpolitische Orientierung der USA überhaupt nicht mehr Europa im Zentrum hat. Ja? Und das wird ja jetzt dann wirklich absolut virulent an der Fragestellung, was bedeutet denn eigentlich eine europäische Verteidigungspolitik in extrem krisenhaft sich zuspitzenden Positionen? Also auch da ist ja genau so ein Unrealismus vorhanden, wie in den Themen, die wir jetzt eben gerade schon genannt haben. Und insofern glaube ich, fällt man jetzt, wie soll man sagen, aus einem sehr schönen traumartigen Zustand in einen Wachzustand, ist aber noch im Modus dessen, diese Wachheit eher nicht haben zu wollen und lieber weiter träumen zu wollen. Also das ist ja das Verrückte, glaube ich. Also aus meiner Sicht fehlt gegenwärtig der deutschen und der europäischen Politik überhaupt der Realismus, wo sie stehen, was sie können, welche Rolle sie überhaupt global noch spielen und so weiter. Das ist was total Verrücktes, was man da beobachten kann. Und tja, das ist die Chance der Doofen.
Ist es denn so, dass bei den Leuten, die Sie da jetzt vielleicht auch gerade kennenlernen oder die Donald Trump wählen oder die verführbar sind für Populismus, wenn wir uns ja einig darüber sind, dass die eigentlich oftmals einen sehr gesunden Impuls von Widerstand haben, weil sie merken, dieses demokratische System, dem ich eigentlich vertraue und glaube und wo es um die Vertretung meiner Bedürfnisse geht, so funktioniert es gerade nicht. Ist das nicht eigentlich eben auch ein ganz wacher Moment, wo man sie einfangen könnte, dafür Demokratie wieder zu reparieren? Oder verliert man sie sofort an den Populismus? Oder kann man sie auch wieder da zurückgewinnen?
Das ist schwer zu sagen. Also da habe ich gar keine Antwort dafür, weil ich glaube, wenn erstmal eine bestimmte Entwicklungsrichtung eingeschlagen ist, dann ist das sehr schwer, die wieder zu korrigieren und zum Status quo ante zurückzukommen. Und wenn man dazu noch sieht, dass ja die Kumulation der Krisenereignisse bei gleichzeitiger Absenz von Rezepten damit umzugehen, dass das ja nicht weniger wird, sondern das wird ja mehr, glaube ich, ist es wirklich extrem schwer. Also wir sind in so einer Situation, wo man eigentlich kein Rezeptwissen hat, was man jetzt hier in Anwendung bringen kann.